先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch: Willkommen im Tomasios Club. Heute mit Ralf Konersmann, den einige hier aus seiner Leipziger Zeit schon kennen.
Ich stelle ihn mal kurz vor. Ralf Konersmann ist 55 in Düsseldorf geboren, hat 1987 promoviert zur Metaphysik neuzeitlicher Subjektivität und war dann zeitgleich und bis 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fernuni Hagen und von 93 bis 96 Professor für Kulturtheorie und Kulturphilosophie an der Uni Leipzig. Seit 96 hat er den Lehrstuhl für Philosophie und Didaktik an der Uni Kiel und ist 2000 Direktor des philosophischen Seminars an dieser. Seit 2005 ist er auch Mitglied des Akademie der Wissenschaften in Hamburg und unter anderem ist er Mitherausgeber der Zeitschrift für Kulturphilosophie. Seine Forschungsschwerpunkte sind Ausdrucksformen der Philosophie unter anderem sowie Metaphern und Philosophie der Metaphologie und seine aktuellen Forschungsinteressen sind unter anderem kulturelles Wissen und kulturelle Instinkte sowie die Pathogenese der Unruhe, wo es heute auch darum geht, mit seinem Buch Die Unruhe der Welt, welches letztes Jahr erschienen ist.
Genau. Genau. Und das scheint ja ein richtiger Bestseller zu sein, also ein erfolgreiches Buch. Und es kommt mir so vor wie ein Opus Magnum, was man so sagt, wenn man im fortgeschrittenen Alter mal einen dicken Wälzer, das sind ja 500 Seiten, mit viel Tiefgang schreibt. Ist das bei Ihnen so?
Ja, das kann man wohl so beschreiben. Ich weiß gar nicht, ist das an? Ja, okay. Ja, also zunächst mal ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch für diese Impression. Ich kann das nur bestätigen. Ja, ich kann das nur bestätigen. Wobei, sowas kann man sich nicht vornehmen, sondern ein Thema drängt sich auf. Man nimmt es an, ein wenig verwundert und erstaunt, was man alles damit machen kann, wenn man ein bisschen herumspielt. Und dann stellt man fest, im Laufe der Arbeit, was alles an Beschäftigungen, an Faszinationen und Interessen, auch Bedürfnissen, sich mit diesem Thema verweben lässt. Und dann in der Tat, dann wächst es sich selbst zu etwas aus, was man ein Opus Magnum nennen könnte.
Ja? Also viele Rezensenten haben gesagt, es sei ein selber sehr unruhiges Buch. Es geht nicht nur über die Unruhe, es würde auch so hin und her springen. Mir kam das gar nicht so vor. Mir kam das eher so vor, als sei es mit großer Ruhe und Gelassenheit geschrieben. Also es ist ein Buch, in dem, also die 500 Seiten muss man gleich wieder einschränken. Es sind quasi nur etwas mehr als 300 Seiten Text. Der Rest sind sehr ausführliche Fußnoten und von den 300 Seiten Text sind auch noch sehr interessante, ich würde mal schätzen 60 Seiten, zusammengenommen Bildbeschreibungen. Es kommen nämlich ganz viele Bilder vor. Das ist also ein mehrfach montiertes Buch, was wenig große Denker auslässt. Also Marx zum Beispiel kommt mit dieser berühmten Feuerbach-These zu Wort und vielleicht können wir da mal einfach einsteigen. Ja? Also dieses Geschichtsdenken, das auf Veränderung setzt, das die Geschichte insgesamt durch die Veränderung begreift, das wurde ja gewissermaßen auf den Punkt gebracht und damit auch ein philosophischer Imperativ formuliert, in dem Marx sagte:
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es gilt aber, sie zu verändern.
Verändern,
genau. Ja, also es sind natürlich solche Sätze, die einen als Philosophen ohnehin umtreiben. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass einige dieser Sätze, dieser sehr berühmten Sätze aus der Geschichte der Philosophie, einen untergründigen Zusammenhang bilden. Zunächst einmal etwas vage, dass dazu noch weitere Wahrnehmungen kommen, kulturelle Tatsachen, wie ich das nenne, deutliche, klare, immer wiederkehrende Sätze und auch Bilder. Und die Bilder haben speziell die Funktion, zu illustrieren, wie weitläufig der Diskurs der Unruhe ist, dass wir also nicht nur einen Spezialdiskurs in der Philosophie oder in den Wissenschaften oder in der Theologie haben, sondern dass geradezu rhizomatisch diese Diskurse untereinander verbunden sind. Und ich bin sehr froh, Herr Schneider, dass Sie diesen Eindruck bestätigen, den ich auch gerne erzeugt hätte, dass dieses Buch zwar montiert ist, aber keineswegs unruhig oder verwirrend, sondern dass da schon kompositorische Elemente zu erkennen sind. Nun also, dieser Satz von Marx ist in der Tat in dieser Geschichte ein Schlüsselsatz, insofern, als er sich soweit, jedenfalls nach meiner Interpretation, erstmals zur Unruhe bekennt. Das Verhältnis der westlichen Kulturen, und nur zu denen kann ich mich kompetent äußern, der westlichen Kulturen zur Unruhe war lange Zeit zweideutig, zwiegespalten, ablehnend teilweise, dann leise, vorsichtig, herantastend, Zugeständnisse machend. Maßgeblich beteiligt war auch das Christentum. Und Marx ist der Erste, der rücksichtslos, um nicht zu sagen kaltschnäuzig, ausspricht, dass wir auf die Unruhe, in seiner Sprache auf die Veränderung setzen müssen, setzen dürfen, setzen sollen.
Dabei, also zu den Künstlern gesetzt nochmal, warum, Sie hatten das jetzt ja schon gesagt, dass Kunstwerke eben auch diesen Diskurs bringen. Dabei ist aber auch der Punkt des Künstlers, den beschreiben Sie auch mit als jemand, der schaffend ist und der eben auch immer wieder verändernd arbeitet. Ist das mit einer Ursache dafür, dass Sie diese Beispiele gewählt haben, weil das ja auch explizite Bilder sind, die eine gewisse Unruhe haben beziehungsweise eine Allansichtigkeit zeigen, wie der Duchamp zum Beispiel? Also liegt das mit daran? Und die zweite Frage, die sich dabei mit dran schnitt, mit dieser Weltveränderung, dass die Welt verändert werden muss, ist es so, dass es wirklich aktiv geschehen muss, oder ist es nicht eine Beschaffenheit der westlichen Kultur, dass sie sich selbstständig ändert? Weil das kam mir teilweise auch so vor, dass es eher sowas ist, was der Kultur immanent ist und was eben nicht durch die Tätigen, sondern nicht durch die Einzeltätigen, sondern in der Gesamtheit der Kultur passiert.
Ja, es ist schwer, aus diesem Fragehorizont herauszutreten, weil wir ja selbst und ich auch als Autor dieses Buches Beteiligte dieses ganzen Geschehens sind. Und so kann ich eigentlich nur die Geschichte der Interpretationen von Unruhe erzählen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es diese Interpretationen, die sagen, die Menschen machen ihre Geschichte, wir sind die Akteure und kontrollieren auch die Unruhe und machen die Unruhe zu unserem Werkzeug. Und dann gibt es die anderen, und weil wir gerade schon bei Marx waren, kann man sagen, dass Marx zur zweiten Gruppe gehört, die eher skeptisch sind und sagen, die Geschichte, die Welt, die westliche Welt, die westlichen Kulturen sind dynamische Kulturen, und was immer wir uns als Menschen einbilden mögen, wir treiben diesen Prozess mit voran.
Also in der Philosophie gibt es seit der Antike einen Diskurs, der die Ruhe sucht. Das sagen ganz viele Philosophen, das ist Inbegriff der Stoa und anderer, man solle ruhig werden, ja, von der Unruhe sich entfernen. Und ich habe das auch immer so gekannt als so eine Art Religion der Philosophie. Und das gibt es in verschiedenen Varianten bis heute zu Ratgebern, wie man dem brausenden Leben irgendwie entkommt und trotzdem bei sich bleibt und Ähnliches. Und Konersmann schreibt jetzt eine ganz erstaunliche Geschichte im Hintergrund, die einem dann relativ leicht erkennen lässt, dass alle diese Ratgeber, alle diese Philosophen im Grunde auf etwas reagieren oder etwas realisieren. Es wird etwas dadurch ausgedrückt, nämlich etwas ganz Selbstverständliches, was dauernd da ist und deswegen, weil es dauernd da ist, weil es uns so furchtbar geläufig ist, eigentlich gar nicht so richtig in den Blick gerät, nämlich diese permanente Unruhe, für die ganz viele Worte gefunden werden und eine für mich frappierende Fülle an Schriften erscheint und an Geschichten, die jetzt plötzlich sich alle lesen lassen, sodass man denkt, ja liebe Zeit, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Warum ist denn da vorher noch keiner drauf gekommen?
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich habe ja 4 oder 5 Jahre an dem Buch gearbeitet, und während ich das schrieb, verdichtete sich genau dieser Eindruck. Und ich dachte, das muss doch schon irgendjemand mal beschrieben haben. Und spätestens jetzt, wo ich daran schreibe, sitzt irgendwo jemand und schreibt auch so ein Buch. Also gibt es ein Wettrennen und so weiter. Also ich war froh, als fertig war, als der Verlag endlich gedruckt hat und als es erschienen war. Und ich dann die Gewissheit hatte, ich bin der Einzige, der das bis jetzt beschrieben hat. Also es gibt natürlich episodische Wahrnehmung zu diesem oder jenem Autor, oder zu dieser oder jenen Epoche, zu diesem oder jenem Werk oder zu diesem oder jenem Genre, also etwa in der Musik gibt es natürlich Arbeiten über Tempi oder Rhythmen und so weiter und so weiter. Aber die Fokussierung auf die Unruhe und diesen Eindruck, dass diese Dinge alle irgendwie unterirdisch miteinander verbunden sind und dass es Motivähnlichkeiten gibt, dass es unendlich viele Analogien gibt und vor allen Dingen, dass wir es alle schon im Kopf haben, Das ist so klar, glaube ich, noch nicht dargestellt worden.
Also wir werden jetzt wahrscheinlich einfach mal ein paar Lieblingsgeschichten uns aufspießen und danach fragen. Also eine kennen Sie auch alle, das ist von Bertolt Brecht. Ja. Ein Mann, den Herr Keuner lange nicht gesehen hatte, kommt auf diesen zu und sagt, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagt Herr Keuner und erbleichte, so heißt es. Ja. Also zum Beispiel diese Geschichte hat in diesem Buch einen perfekten Platz, ja, also wie wenn es dafür geschrieben wäre. Soweit wollen wir jetzt aber nicht gehen. Ich würde gerne anfangen mit der Geschichte, die auch eine relativ längere Passage bedeutet, und das ist die Bibel. Ja. Auch da wieder ganz tolle sozusagen Bemerkungen, ja, Altes Testament, Genesis Buch 1, und Gott sah, dass es gut war, nachdem er die Erde geschaffen hatte. Ne? Gott sah, dass es gut war, Ruhe. Ja. Zweites Buch, Gott sah, dass es nicht gut war, dass der Mensch alleine sei, Unruhe. Ja, also selbst Gott sozusagen wird in die Veränderung gedrängt, und dann gibt es die Geschichte vom Paradies und von Kain und Abel. Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
Ja, die Geschichte von Kain und Abel ist ganz zentral für diese Motivierung der Unruhe, weil, wie Sie sich erinnern werden, das erste Menschenpaar ja aus dem Paradies vertrieben wird. Dann tauchen plötzlich Söhne auf. Der eine Sohn, der älteste, der Ackerbauer ist, erschlägt den jüngeren Abel, der Hirte ist. Schon in diesen Berufsbezeichnungen haben sie zwei unterschiedliche Relationen zur Unruhe. Während der Ackerbauer das Land urbar machen muss, das heißt eine schwere Arbeit verrichtet, kann der Hirte sich zurücklegen, so bei seinen Tieren sein, Flöte spielen und die Tiere sozusagen selber sich satt fressen lassen und so weiter. Diese Beschreibung des Hirtendaseins ist schon in der Antike nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern zum Beispiel auch von Aristoteles beschrieben worden. Der Hirte ist eine suspekte Gestalt, eben weil er wenig zu arbeiten scheint. Das setzt sich ja dann fort in der abendländischen Literatur, in der Bukolik und so weiter, das Hirtendasein als ein paradiesnahes Dasein. Und dann setzt sich eben diese Geschichte fort in der bekannten Weise. Beide Brüder bieten Gott ein Opfer an und Jahwe beachtet nur das Opfer Abels. Kain wendet sich ab, ist ratlos. Die Bibel beschreibt das sehr genau, diese Reaktion, aber im Grunde diese Unfähigkeit zur Reaktion. Dann geschieht der Brudermord und wenig später wird Kain verwiesen aus diesem merkwürdigen Zwischenreich zwischen Paradies und nach Paradies, ist eine merkwürdige Zwischenwelt, mit dem Satz, rastlos und ruhelos sollst du sein. Und wenige Verse später wiederholt Kain das, gleichsam diesen Fluch annehmend, sich zu eigen machend, und wendet sich ab in das Land Not, und das ist der hebräische Ausdruck für Unruhe. Also wir sehen schon in dieser Uralterzählung das Thema aufgenommen, und in der Weise präsentiert, dass man interpretieren kann, die Unruhe ist die Welt des Menschen, und sofern wir alle Kinder Kains sind, ist das die Beschreibung unserer Situation.
Aber gerade in der alten Geschichte, also gerade in der Bibelgeschichte, wird ja die Unruhe öfters als beziehungsweise die Ruhe dann als positiv verstanden und die Unruhe als negativ. Das wandelt sich ja dann, also gerade jetzt auch mit dem Beispiel mit vom Herrn Keiner, wo eben die Veränderung, also der Fortschritt dann positiv ist, da ist die Frage, ist denn das dann eigentlich derselbe Begriff? Ist es das Gleiche noch? Oder weil es einmal ist es ja wirklich eine komplett positive Deutung. Ich habe die Ruhe als das höchste aller Gefühle, das Beste, was ich erreichen kann, die Ruhe im Paradies. Habe da zwar auch schon vorher Angriffe, aber in der Moderne ist ja Ruhe Müßiggang immer wieder dann als Schlechtes dargestellt. Also ist ja dann die Unruhe ein positiver Begriff. Also dieser Wandel, ist das nicht auch eine komplette Umdrehung des Begriffes?
Doch, in der Tat. Also Sie haben ja vorhin schon ganz richtig darauf hingewiesen, dass ich eigentlich Kulturphilosoph bin und verschiedene Themen hier verwebe. Und die kulturphilosophische Frage, die genuin kulturphilosophische Frage, die ich in diesem Buch aufgreife, ist die, wie hat es die westliche Kultur geschafft, ihre Wertetafel zu verkehren. Also in einem ganz elementaren Sinn, dass die Frage nach dem Glück vollkommen konträr im Abstand von mehreren tausend Jahren beantwortet wird. Die älteren Philosophen und nicht nur die Philosophen, sondern sozusagen alle Weisen hätten die Frage nach dem Glück mehr oder weniger gleichlautend beantwortet, dass sie einen Modus von Ruhe, von Seelenfrieden, von was immer. Jedenfalls, dass man zu sich selber kommt, dass man sich mit sich selbst im Reinen ist und dass man in einer Situation der Beständigkeit lebt. Alles dieses sind Constantia. Alles dieses sind Beschreibungen einer Welt, die in Ruhe ist und die uns in Ruhe lässt. Ja? Und dann verkehrt sich das. Das heißt also, mich hat interessiert, wie eine Kultur das anstellt. Ich wüsste auch sonst kein Beispiel aus einer anderen Kultur, wie sozusagen das Unterste zu Oberst gekehrt wird. Und vor allen Dingen, weil es auch keine Texte gibt, die sagt, also Leute, ihr müsst das jetzt so machen, vergesst dieses, macht jenes. Ja? Also so einfach ist es nicht. Die Unruhe wird auch nirgendwo expresses Verbes uns nahegelegt oder empfohlen. Es gibt keine Verfassung, keinen Gesetzestext, keine Explikation dessen, sondern es gibt ganz leise, einfache, schlichte, kurze Versetzungen, Verrückungen, Umlenkungen. Nietzsche sagt einmal, die wichtigen Veränderungen kommen auf Taubenfüßen daher. Und so ist es auch mit der Unruhe. Und ich habe versucht, diesen Prozess der Umkehrung zu beschreiben und die wichtigen Stationen aufzuzählen. Und bei der Arbeit erstaunt festgestellt, dass nicht etwa das Christentum der Hüter allein der Ruhe ist, sondern dass das Christentum erste Schritte unternimmt, um die Unruhe umzuwerten. Das fängt schon an mit Augustinus, das heißt im 4. Jahrhundert. Und das ist doch einigermaßen früh. Und zwar, so wie ich die Geschichte vorhin rekonstruiert habe und nacherzählt habe, haben Sie vielleicht noch in Erinnerung, dass die Unruhe ein Verhängnis ist, die mit dem Fluch Gottes zusammenhängt, das heißt also auch von Gott kommt. Der Gedanke, der für einen Kirchenvater nicht sehr fern liegt, ist der, dass wenn es von Gott kommt, nicht ganz schlecht sein kann. Also, wenn es ein Fluch ist, steckt vielleicht noch mehr dahinter, wenn es, sofern es von Gott kommt. Und ich denke, dass das ein wesentlicher Hintergrund war für die Überlegung, lasst uns doch die Unruhe nutzen, um ein gottesfürchtiges Leben führen zu können, uns selbst aus der Sünde zu befreien, ein ethisches Leben zu führen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, und um am Ende an der Seite Gottes nach dem persönlichen Tod leben zu können. Das heißt, die Unruhe als ein Versuch, das Leben zu disziplinieren im Sinne der christlichen Lehre und nicht nur als etwas Böses und Abträgliches darzustellen. Und da ist erstmals der Fuß in die Tür gestellt worden, um der Unruhe eine Funktion zuzuweisen, diese Tür wurde sozusagen schrittweise immer weiter geöffnet, während sich die der Ruhe immer weiter geschlossen hat.
Ja, aber bei diesem Aufbruch der Unruhe, also was jetzt in dem Beispiel kam, ist ja aber immer noch das Ziel schlussendlich die Ruhe. Und in dem Buch wird es ja dann auch so beschrieben, dass schlussendlich mit dem 18. Jahrhundert und der Aufklärung halt das Ziel ändert. Also weil auch mit diesem Aufmachen der Tür wechselt ja das Ziel noch nicht. Also das kommt ja dann wirklich erst mit dem Beginn der Moderne. Und der Bruch, ist das zwingend eine Bedingung von der Aufklärung? Also muss da diese Aufklärung erfüllen, dass eben der Mythos dann anfängt zu verlieren? Oder passiert das auch von alleine? Könnte das theoretisch auch so gekommen sein? Also ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass eben dann das Verdrängen des Mythos in der Moderne eben genau das ist, was das Ergebnis ist, dass dieses Fortschrittsstreben als positiv gesehen wird und die Ruhe eben nicht mehr als das Negative. Positives so.
Also nach meiner Interpretation ist das eine Folgerichtigkeit, dass dieser Weg, dieser von Augustinus erschlossene Weg immer weiter beschritten wird. Und Sie haben schon recht, das Schlüsselereignis in dieser Geschichte, ein weiteres Schlüsselereignis, ist der Verzicht auf diese Rückkehr- oder Wiederherstellungsfantasie, dass all dieses nur geschehe, um am Ende zur Ruhe zurückzufinden. Aber Sie finden selbst noch im 18. Jahrhundert die Vorstellung und die Begründung für Fortschritt als ein Zurück. Also noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ganz berühmte Leute oder in ihrer Zeit berühmte Leute wie etwa Isaac Iserlin, Schweizer Aufklärungsphilosoph, schreibt noch, am Ende des Fortschritts wird die Ruhe stehen. Ja, das heißt, wir haben immer noch diese Vorstellung der Wiederherstellung paradiesischer oder paradiesähnlicher Lebensformen, die gekennzeichnet sind durch Ruhe, durch Sorglosigkeit, Ungestörtheit, ja, also das sind ja alles nur Umschreibungen für die Ruhe, ja, dass wir uns um die Zukunft nicht sorgen müssen, dass die Verhältnisse konstant bleiben und wir uns den Dingen widmen können, die unserer Natur entsprechen. Und dass der Fortschritt immer weiter gehen könnte, ist etwas, was man erst sehr spät zulässt, und eigentlich ist es erst Kant, der radikal ausspricht, dass der Fortschritt etwas sein könnte, was nie endet. Ja. Und das ist etwas, was man nur schwer ertragen konnte, weil das in der Tat die Preisgabe dessen ist, was über 2000 Jahre in Geltung gewesen war.
Ich würde mal gerne mich erkundigen, wie es dazu kommt, dass in diesem Buch überhaupt Bilder sind und Bildinterpretationen. Ich muss auch sagen, ich war sehr frappiert davon, dass das erste Bild gleich eines ist, was ich sehr mag und was bei mir seit Jahren im Büro hängt, nämlich Gregor Reisch, 1503, die Logik als Jägerin. Ja, also das ist ein tolles Bild, da ist eine Frau dargestellt, die soll also sozusagen die Philosophie darstellen, und sie jagt hinter dem Hasen her, der heißt Problem, und da steht drauf geschrieben, ja. Und hinter dem Hasen sind aber auch noch Wahrheit und Falschheit her, zwei Hunde, ja. Und man weiß gar nicht genau, wen sie eigentlich erlegen will, das Problem oder die Wahrheit oder die Falschheit. Jedenfalls droht der Wald der Meinungen und das Gestrüpp der unlösbaren Probleme. Und wenn also die Tiere sich daran verflüchten, dann hat auch die Jägerin nichts mehr zu sagen. Also ein unglaublich mit Aktivität gefülltes Bild, was sozusagen wirklich ein typisch humanistischer Totalabschied an die Scholastik ist und an alles kathedralartige Denken und Lernen. Ja. Und das ist hier gleich das erste Bild. Aber es sind sehr viel mehr Bilder, viele aus dem Barock und aus der Romantik drin. Große Ölgemälde, die hier, wie das in Büchern so ist, mehr oder weniger miserabel reproduziert werden und auch nicht in Farbe. Aber dann immer ausgestattet
aber
sind.
Aber schreiben Sie das dem Fischer Verlag.
Ja.
Ich habe da vergebens drum gekämpft, dass ja. Die ein bisschen mehr Mühe damit geben.
Genau, und man merkt immer, dass es auf eine Bildbeschreibung zugeht, wenn die Schrift ein bisschen hässlicher wird, die ändert sich dann auch. Ja. Also es ist, aber immerhin die Idee, ja, sozusagen diese Bilder reinzubringen, die manchmal so ein bisschen reinplatzen, ja, manchmal sich sehr gut ergeben. Wie kam das und wie lange geht denn das schon zurück, dass Sie so Bilder angucken mit Hinblick darauf, sie in ein Buch zu tun?
Also, ich habe ja die Ausgangsfrage schon versucht zu rekonstruieren. Wie sind wir dahin gekommen, diese Wertetafel zu verkehren und die Unruhe anzunehmen? Uns auf sie einzulassen oder uns immer schon auf sie eingelassen zu haben. Und das schien mir interessant, den philosophisch-wissenschaftlichen Horizont zu erweitern und zu sehen, was ich implizites Wissen nenne. Also die Vorstellungen, die wir im Kopf haben, die Selbstermahnungen, die Sätze, dass wir uns neu erfinden und so weiter. Denn Sie müssen ja nur eine Zeitschrift aufschlagen, da finden Sie ganz viele Unruhesätze, dass wir uns nicht umdrehen sollen, dass wir nicht zurückschauen sollen. Und so weiter. Und die Bilder flankieren diesen Prozess auf ihre Weise, indem sie Dynamiken dramatisieren oder Lebenssituationen beschreiben, in denen sich Menschen mit Aktivität, mit Veränderung, mit Dynamik auseinandersetzen müssen. Denken Sie auch an das Märchen vom Hasen und vom Igel.
Genau, oder das Märchen der Moderne, ja, genau. Ja, ja. Aber also beschreiben Sie doch mal ein Bild. Also Minerva bringt die Unwissenheit um, ziemlich brutal. Die Dame mit dem Helm sticht ein anderes Wesen ab.
Ja.
Was hat das hier zu suchen?
Das ist ein Bild von Rubens. In der Tat, die Göttin Minerva, das ist die Göttin der Weisheit. Die Stultitia, das ist die Allegorie der Dummheit, absticht. Und das ist ein sehr blutrünstiges Bild und zeigt im Grunde genommen die Gewalt, die die Aufklärung einsetzen muss, um die Dummheit, die kräftig ist, die immer wieder aufstehen will, endgültig zu erledigen. Und interessant ist, dass diese Geschichte von Schiller aufgegriffen worden ist, in den ästhetischen Briefen, und dass auch er betont, dass die Göttin Minerva sowohl die Göttin des Krieges als auch die Göttin der Weisheit ist. Und in dieser Zusammenziehung wird im Grunde stillschweigend zugestanden, dass die Aufklärung auch ein Machtkampf ist, ne, ein Durchsetzungsgeschehen ist, dass Begriffe Initiativen sind, Interventionen sind, und dass dieses nicht einfach nur ein Gespräch ist oder ein freundlicher Vorgang, sondern dass dem Ganzen so eine militante Grund, ein militanter Grundton beigemengt ist. Und das spricht dieses Bild unumwunden aus.
Ja, es gibt in der Moderne, die sozusagen tief beunruhigt ist und daraus lebt, eine Verachtung auch der Ruhe. Sie haben einmal bei Hegel, glaube ich, das Bild des stehenden Gewässers gefunden, ja. Was also, wo nur Mücken rauskommen und Krankheiten und so weiter.
Das Versumpfen. Also sobald das Wasser stillsteht, fängt es an zu versumpfen. Ja. Und wird eine Haut von Keime und Gift. Ja. Und diese ganzen Metaphoriken und die Bilder sind natürlich bestens geeignet, um auch diese Sinnwelten herbeizuzitieren.
Ja, und da wird dann Ihre Kritik ja schon so relativ allumfassend. Also Sie können zeigen, dass alle die, die der Ruhe und der Gelassenheit etwas Positives abgewinnen wollen, eigentlich verzweifelte Kämpfer gegen die Unruhe sind, die sie irgendwie besiegen müssen. Ja? Insofern haben Sie eigentlich beide drin. Ja? Also Sie haben den traditionellen Diskurs, Sie lesen ihn nur andersherum. Ja? Ja. Sie haben ihn dekonstruiert. Oder wie würden Sie das denn nennen, was Sie da machen? Sicher nicht dekonstruieren.
Nein, also ich habe einfach, glaube ich, nur zugehört, was die Leute sagen und was sie, wie sie selbst diese Sätze erläutern und wie sie der, wie Sie haben vorhin schon die Frage gestellt, wie bewusst ist das, ja, der Unruhe sozusagen die Bahn frei machen und inwieweit das also bezweckt ist. Oder nur etwas, was man in Kauf nimmt, ist von Fall zu Fall immer wieder neu zu entscheiden. Mhm. Ja. Insofern haben Sie schon recht, es ist so ein etwas schräger Blick auf diese Dinge, der Versuch zu zeigen, was diese Texte tatsächlich sagen, welche Mittel sie einsetzen, wie radikal sie auch durchformulieren. Und in der Tat ist es dann so, dass diejenigen, die sich für die Ruhe einsetzen, die also gleichsam im Sinn und im Geist der Antike und dass die europäische Tradition als ein zur Ruhe kommen verstanden wissen wollen, also prominent natürlich die Romantiker, immer weiter in die Defensive geraten. Also Friedrich Schlegel 1803, 1804 in der Lucinde mit seinem Lob der Faulheit. Das ist schon in seinen schrillen Tonarten, wenn er dann das Vegetieren empfiehlt und so weiter, da merkt man dann schon, dass das eine Position ist, die deutlich aus der Defensive heraus formuliert worden ist.
Also Sie gehen gewissermaßen in Ihre Phänomene, ob das nun Bilder sind oder Theorien, Sie gehen da hinein wie Texte und zeigen einfach, was alles gesagt wurde. Am Ende sagen Sie sehr dezidiert, dass Sie keine Ratschläge geben wollen. Also Therapie gibt es auch bei Ihnen nicht sozusagen. Wir kriegen eine Diagnose und die ist so gebildet, wie sie ist, also sehr, sehr weitläufig. Sind Sie im Grunde sozusagen, als Sie auf dieses Thema gestoßen sind, dann also quasi auch dieser Fülle erlegen? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass an der Fülle irgendetwas verkehrt ist, weil es ist eine sehr wohl entfaltete Fülle. Also es liest sich spannend, eben, weil es eben nicht chronologisch geht, sondern mehr oder weniger sachlich. Man fragt sich die ganze Zeit, wie kommt er eigentlich vom einen aufs andere? Was aber dann so interessant ist, dass man das auch wieder nicht für so wichtig hält. Ja? Also man geht alle Texte durch und Sie sagen, Sie analysieren die Normalität, Sie analysieren das, was wir praktizieren, gewissermaßen unbewusst, aber Sie wollen auch kein Psychoanalytiker sein.
Nein. Mhm. Weil ich verstehe den Begriff des Unbewussten in diesem Buch auch nicht im Sinne der Psychoanalyse, sondern denke, dass ein Großteil dessen, womit wir unterwegs sind, unbewusst präsent ist. Ich habe dann auch nicht die Intention, dieses irgendwie skeptisch zu sehen oder zu beschnödeln oder gar anzuklagen, denn ich glaube, dass dieses Nichtbewusste funktional ist. Das heißt, wir sind davon entlastet, es permanent zu artikulieren, es permanent ans Licht zu ziehen, sondern wir sind uns im Wesentlichen über vieles, vieles einig. Und so auch über die Präferenz der Unruhe. Ja? So hängen die Themen miteinander zusammen. Und spannend für mich als Philosoph ist dann die Frage, wie ist denn das, was für uns alle offenkundig ist, wie ist denn das in der Sprache, in den Texten, in den Erwartungen und Erfahrungen präsent? Ja? Und deswegen werden das ist die Perspektive, aus der ich die Texte vornehme. Ich versuche die Präsenz der Unruhe in Texten, in elaborierten Texten nachzuweisen, aber durchaus auch in Alltagsphrasen und eben Märchen und vielem anderen mehr. Und versuche dem Unbewussten auf die Spur zu kommen. und zu zeigen, worauf wir uns da eingelassen haben, und zwar im Modus, eben weil es unbewusst ist, immer schon eingelassen haben. Ja? Es hat genügt, nicht zu widersprechen. Ja? Und wer würde schon widersprechen, wenn der Konsens allumfassend ist? Ja? Und wenn wir schon, wir merken es erst, wenn wir es überhaupt jemals bemerken, wenn wir schon drin sind in dieser Normalität, deswegen will ich nicht am Ende billige Ratschläge geben, weil ich sehr skeptisch bin hinsichtlich der Möglichkeit, da herauszukommen. Man kann sich dessen bewusst werden und auch zeigen, wie allzu schlicht, also zum Beispiel diese Ratgeberliteratur ist, wenn sie uns dann ein Wellnesswochenende oder sowas ans Herz legt, weil die Unruhe ist wie ein roter Faden in der Textur unserer Kultur. Das können wir nicht einfach so beiseite schieben und uns davon emanzipieren. Das geht nicht. Ja?
Aber die positive Deutung dessen passiert ja dann trotzdem jetzt, zumindest in der jetzigen Kultur der Unruhe, fällt ja weg. Also zumindest wenn man in einer starken Unruhe spricht, spricht man von Stress, Burnout und solchen Sachen, was ja dann eben nicht mehr positiv ist, wo man dann wieder auch unserer jetzigen Kultur ein Gegenbild bildet, also was eben wieder Ruhe ist oder halt die Zeit der Muße. Und wie kommt das dann wieder rein? Ist das einfach nur, weil das eine Übersteigerung ist der Standardkulturbewegkraft der Unruhe, oder ist das einfach ein Zurückbesinnen auf das Alte? Also was ist dann diese übersteigerte Unruhe, die halt dann zu Stress, also die dann Stress genannt wird, also dieser Begriff benutzt wird dann, also zum Beispiel, weil das ist ja auch immer noch Unruhe, es ist aber dann eben nicht mehr die positive, ist aber direkt in unserer Neuzeit, die ja eben wirklich eine Fortschrittsgeschichte ist, die ja positiv gedacht ist und eine positive Unruhe dabei in sich hat.
Wir hatten ja vorhin schon Marx. Das Zitat kommt aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und eine weitere Zäsur in dieser Geschichte ist die, dass der Unruhe die Bahn freigegeben wird. Wir können die älteren Korrelierungen von Unruhe und Ruhe so beschreiben, dass wir sagen, es werden immer Balancierungen versucht. Also das fing ja schon mit Augustinus an, zu sagen, ja gut, wir lassen die Unruhe zu, aber nur für bestimmte Zwecke. Oder wir lassen die Unruhe zu, sagen dann andere, aber nur unter der Zusage, dass sie begrenzt und befristet sein wird und so weiter. Das heißt, wir haben immer diesen Zusatz, dass dem Ganzen ein Ende gesetzt sein wird. Denken Sie zum Beispiel an Erziehungsprozesse. Man sagt, ja gut, wir dürfen nicht derselbe bleiben, sondern wenn wir uns in dieser Welt zurechtfinden wollen, dann müssen wir uns alle ändern. Aber am Ende steht das Reifezeugnis. Das heißt, Reife ist dann sozusagen der Punkt, an dem man das alles hinter sich gebracht hat, an dem man erwachsen ist. Und jetzt hat man diesen Punkt erreicht. Das ist so die Vorstellung. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde der Begriff des Reifezeugnisses abgeschafft, weil man eben das lebenslange Lernen einführen wollte. Und dann an so einfachen Versetzungen merken Sie, wie neue Normalitäten hergestellt wird. Das Wort Reifezeugnis ist absurd, wenn man erstmal aufs lebenslange Lernen gekommen ist. Aber Sie merken, wie ja auch wieder eine Barriere weggenommen worden ist. Die Zusage, ja, diese Erziehung, diese Bildung, das ist lästig, du musst dich mit allem möglichen Zeug beschäftigen, aber das wird ja ein Ende haben. Nach 13 Jahren bist du damit durch. Ja? Und das wird jetzt weggenommen. Und so ist es in ganz vielen anderen Bereichen auch, dass so eine gewisse Enthemmung stattfindet und dass die Konsequenz sind diese neuen Krankheiten. Als ich ganz am Anfang stand mit dem Projekt, ich bin ja Begriffshistoriker, habe ich festgestellt, von Burnout reden wir seit 30 Jahren, von Stress seit 60 Jahren. Dann kann man sich fragen, was war denn der Erste Weltkrieg? War das kein Stress? Was war denn der 30-jährige Krieg? War das kein Stress? Was haben die Leute gesagt? Ja? Was haben sie empfunden und hatten das Wort Stress nicht? Ja? Hatten das Wort Burnout nicht? Ja? Und da merkt man, wenn man dann solchen Beschreibungen nachgeht, es ist ganz anders eingeordnet. Ja? Es sind ganz andere Plausibilitäten hergestellt worden, um mit der Situation fertig zu werden. Und erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts neigen wir zu diesen Pathologisierungen.
Ja, wobei, dieses, Sie sagen ja selber, Sie sind Kulturphilosoph und Sie gehen dem nach, was in unserem Denken oder was in Texten und in Bildern diese Normalität direkt oder indirekt reflektiert. Sie sind jetzt kein Kulturhistoriker, der zum Beispiel sagt, wir leben in einer immer beschleunigteren Welt, Eisenbahn und vorher die Kutsche und nachher das Flugzeug und so etwas. Ja? Diese Phänomene sind ja bei Ihnen ganz, ganz weit weggerückt. Und im Grunde versuchen Sie auch gar keine, also sagen wir mal so, was, das Buch hat ja sehr, sehr viele Differenzierungen, unter anderem auch diese, die Sie gerade gebracht haben. Aber das eigentliche Faszinosum ist, dass sozusagen seit Kains Zeiten diese Unruhe in unserem Denken präsent ist. Also wir kommen da nicht raus. Wir denken Veränderung immer, ob wir sie jetzt positiv oder negativ bewerten, aber wir denken sie und wir denken sie auch als Schicksal. Ja? Oder indem wir sie dauernd denken, ist sie unser Schicksal. Die Unruhe ist unser Schicksal, steht da zum Beispiel auch drin. Ja? Das bedeutet aber, dass sie in ihrem Vokabular selber, das ist nochmal meine Eingangsbemerkung, eigentlich versuchen, alle diejenigen, die sagen, da, das ist die Ursache, das ist der Grund oder so, die haben bei ihnen eigentlich keinen Erfolg. Wie ist denn das jetzt mit dem Hasen und dem Igel und warum ist das Märchen der Moderne? Also das zählt zu den interessanten Wolken, dass nach Kain und Marx und Hölderlin und Brecht und so weiter dann auch der Hase und der Igel vorkommen. Erzählen Sie nochmal genau, wie das da reinpasst.
Das passt nach meiner Wahrnehmung so da rein, dass eben der Hase in die Welt, in die Igelwelt, in die Biedermeier-Welt der Igelfamilie und derer, die sind, wie diese Igel einbricht, keck dann den Igel, der da vor seinem Häuschen steht und Pfeifchen schmaucht und den anderen beim Gang zum Sonntagsgottesdienst zuschaut, auch interessant, dass er selber nicht zur Kirche geht. Und der Hase dann frohgemut und eben so als Städter besser gekleidet und so weiter und dann ihn zum Wettkampf herausfordert. Und Wettkampf, eben Wettlauf, ja, Konkurrenz, da haben wir schon dieses Thema. Das heißt, man könnte übertragen, könnte man sagen, die Moderne tritt an diese bäuerliche Welt, an diese selbstgenügsame Biedermeier-Welt heran und fordert den Einzelnen jetzt heraus und fordert ihn auf, sich zu beteiligen, einzustellen auf die neuen Lebenssituationen, die jetzt mit Industrialisierung und so weiter aufkommen. Und der Igel greift dann zu einer List, die Sie alle kennen, dass er die Gleichheit des Äußeren nutzt und seine Frau an das andere Ende der Ackerfurche stellt, sodass der Hase sich am Ende totläuft. Und so könnte man sagen, hier ist einer, der aus der kleinbürgerlichen, bäuerlichen Perspektive die Moderne noch einmal überlistet und sie sich totlaufen lässt. Ja? Und das ist natürlich eine besondere Pointe, dass das jetzt also, dass er dafür sorgt, dass der Hase so an dem, was er da bringt, was da diese Welt, diese kleine Leutewelt zu bedrohen scheint, dass es genau das ist, was auch dann den Hasen zu Tode bringt. Und er nimmt das dann auch mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis und geht dann seiner Wege. Ja? Das ist also noch einmal der Triumph gleichsam der alten Welt über die Moderne, die hier inszeniert wird, in diesem Märchen.
Ich wollte sagen, wir benutzen die Mikrofone nicht nur, um hier besser verständlich zu sein, sondern auch, um das aufzunehmen. Der Thomasus Club ist eine Podcast-Produktion, aber wir geben jetzt auch gleich gerne das Mikrofon ins Publikum, wenn Sie Fragen oder Kommentare haben. Ist es gleich direkt der Fall? Sonst hier?
Ich muss meine Frage allerdings damit einleiten, wie man es im Seminar eigentlich nicht machen soll. Ich habe den Text nicht gelesen, aber mir scheint, dass das Studien, die sich mit sozusagen Geschwindigkeit und Dynamik auseinandersetzen, eigentlich ja gerade verhältnismäßig en vogue sind. Also ich denke da an die Sache von Hartmut Rosa, die Mode des Akzelerationismus oder auch die Sachen von Paul Virilio. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, wie unterscheidet sich das, sondern eigentlich eher, wenn es diesen Trend gibt, ob Sie etwas dazu sagen könnten, warum das vielleicht so sein könnte, sozusagen warum gerade jetzt. Und der zweite Punkt, den ich habe, ist, ein bisschen unbefriedigt bin ich von dem sozusagen Tenor, die Unruhe, die gehört zu uns dazu, die war schon immer da, da kommen wir gar nicht davon los, weil meines Erachtens, wenn es sozusagen um die Unruhe der Moderne geht, dann ist es doch eine ganz spezifische Unruhe. Also wir haben mit Marx begonnen, der nicht nur gesagt hat, wir sollen die Welt verändern, sondern der auch von der permanenten Umwälzung der Produktionsverhältnisse gesprochen hat, also eine Produktionsweise beschrieben hat, die tatsächlich sich beständig umwälzen, rekonstituieren muss. Und das ist doch sozusagen eine Art von auf Dauer gestellte Unruhe, die in der marxistischen Tradition zum Beispiel auch ganz oft als sozusagen ein Problem und ein spezifisches Signum begriffen wurde. Inwiefern kommt das denn sozusagen bei Ihnen vor oder würden Sie das sozusagen unterschreiben oder so?
Ja, Sie haben das Buch wirklich nicht gelesen. Das längste Kapitel ist ein Marx-Kapitel in dem Buch und in der Tat, Marx belässt es nicht bei dem einen Satz. In dieser Geschichte der Unruhe hat Marx, wie ich schon sagte, eine Schlüsselstelle insofern, als er die Unruhe und die Normalität der Unruhe in seiner Beschreibung selbstverständlich aufgenommen hat. Das heißt, nicht mehr als Stein des Anstoßes, nicht mehr als eine Herausforderung, nicht etwas, was wir irgendwie kompensieren, ausgleichen müssen, wie etwa noch bei Hegel. Ja? Die Vernunft hat ganz wesentlich die Funktion, Steuerung zu ermöglichen, um den all dem, was Hegel nennt, der Lärm der Weltgeschichte, um dem etwas entgegenzusetzen. Marx verzichtet da völlig drauf, sagt, es ist gut so, die Umwälzung. Ja? Und das kommunistische Manifest ist ein Manifest der Unruhe. Ja? Alles verdampft, zerstören und so weiter. Ja? Natürlich ist das eine neue Qualität, aber es passt genau in diese Tradition oder diese Kontinuität des ständigen Abbaus von Barrieren, von Behinderungen, von Blockaden der Unruhe. Ja? Und so sind wir in diese Wirklichkeit hineingekommen, die dann in der Tat von Virilio, aber ich meine, ich kann da nicht von der Welle sprechen, das Buch von Virilio kommt aus dem Jahr 1990 und Herr Rosa hat vor 5 Jahren sich zur Beschleunigung geäußert und jetzt halt ich zur Unruhe, das kann ich noch nicht als Trend beschreiben. Und ich will das gerne, die Frage gerne aufnehmen. Bei Rosa sieht das so aus, dass es sich um ein spezifisch modernes Problem handelt, diese Beschleunigung, und dem würde ich eben widersprechen. Ich sage ja, der Vorlauf reicht zurück bis Augustinus. Ja? Und so einfach, dass wir sagen können, Beschleunigung ist Entfremdung und wir müssen jetzt die Entfremdung bekämpfen. Ja? Das scheint mir so eine altlinke Folklore zu sein, mit der ich nicht viel anfangen kann. Ja? Das ist kein Entfremdungsphänomen, sondern wir leben in einer Kultur der Unruhe. Wir haben es so gewollt und wir wollen es immer noch. Das hat mit der Entfremdung nichts zu tun.
Weitere Fragen?
Und wie erklären Sie sich dann, dass diese Pathologisierung in den letzten Jahrzehnten so zugenommen hat von dem Unruhephänomen und das jetzt zu so einer Begriffsumdeutung kam, wie Sie vorhin erwähnt hatten, mit Stress und Burnout und so weiter?
Ich würde das gar nicht eine Umdeutung nennen, sondern ich würde sagen, dass die Schattenseiten immer weiter hervortreten, weil die Balancierungen ausbleiben. Denken Sie mal an so ein harmloses und doch irgendwie freundliches Wort wie Barrierefreiheit. Ja? Das ist uns sozusagen selbstverständlich geworden, dass wir Blockaden entfernen müssen, dass wir Barrieren abbauen müssen und so weiter. Da gibt es ein ganzes weites metaphorisches Feld, dass wir aus Gerechtigkeits- und Gleichheitsgründen dies oder jenes entfernen müssten. Und gleichzeitig hat das natürlich zur Folge, dass all das, was Stillstand, Stehenbleiben, Innehalten und dass diese ganzen Gesten werden suspekt. Ja? Ich beschreibe das nur, aber klar ist, dass diese Normalisierung und implizite Aufforderung, sich an dynamischen, bewegten, vorwärts drängenden Prozessen zu beteiligen und die gut zu heißen, dass das nicht folgenlos bleiben kann und auf der individuellen Ebene die Schwierigkeit der Ausbalancierung auftreten muss. Und für mich sind diese Pathologisierungen, die Sie genannt haben, Ausdruck dieser Schwierigkeit, auf der persönlichen und individuellen Ebene noch Orientierungen namhaft machen zu können und auch leben zu können, um dieser Dynamisierung des Alltags auf allen nur denkbaren Ebenen etwas entgegenzusetzen.
Sie haben von über Bilder gesprochen. Das Bild vom Sumpf, in dem alles krank ist, die Stille, die Ruhe, die also überwunden werden muss. Die Leipziger Stadtväter haben diesen Sumpf mit der Kanalisation vor 100 Jahren also lebbar gemacht. Das sehen wir alles am Elsterflutbecken und so weiter. Jetzt ist das Problem, die Krankheiten Malaria gibt es in Leipzig nicht mehr. Jetzt ist das Problem eingetreten, dass der Auewald, den die Naturschützer alle so lieben und auch sehr schön ist, sich verändert. Die Eichen mögen das nicht, wenn das so reguliert wird. Also es entstehen da verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Systeme, die verschiedene Geschwindigkeit mögen, die auf verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt sind. Die Eichen mögen diesen Wechsel von Überflutung und Trockenheit. Jetzt haben wir die Ahorn und Eschen, die insgesamt das völlig abgezogene Wasser mehr lieben. Jetzt soll also wieder das Ganze etwas überflutet werden. Die verschiedenartigen Geschwindigkeiten sind meiner Ansicht nach auch ein wichtiger Punkt von Ruhe und Unruhe. Vor weiß nicht wie viel tausend Jahren ist hier Wüste gewesen an dieser Stelle. Ja. Verschiedene Geschwindigkeiten. Wie haben Sie das mit aufgegriffen?
Ich kann jetzt in diesem ökologischen Beispiel diese verschiedenen Geschwindigkeiten nicht erkennen. Wir bewegen uns ja auf der Ebene des Metaphorischen. Ja? Schon die antike Medizin warnt vor solcher Form von Stillstand, der ungut ist, weil es eben zu Verfaulungsprozessen, Versumpfung und so weiter kommt. Ja? Auch die Medizin. Und das hat den tieferen Sinn, dass auch, wir haben ja vorhin so ein wenig schematisch Ruhe und Unruhe gegeneinander gestellt. In Wirklichkeit ist es etwas komplizierter und dann komme ich vielleicht dann doch etwas näher an das Beispiel, was Sie gebracht haben, dass auch die Antike natürlich nicht einfach nur dafür plädiert, dass wir still auf unserem Hintern sitzen bleiben und uns gar nicht bewegen, sondern ein Leben in Ruhe bedarf der Vorbereitung, ja? Bedarf der Erziehung seiner selbst, der meditativer Praxen, und der Übungen. Das heißt, auch da ist eine gewisse Veränderung, eine Vorbereitung, eine Einstimmung und so weiter nötig, sodass wir anfangen zu unterscheiden, schon auf der Antike, zwischen einer schlechten Ruhe und einer guten Ruhe. Eine schlechte Ruhe, das ist bloß Trägheit, das ist Antriebslosigkeit, das ist auch Faulheit. Ja? Und eine gute Ruhe, das ist dann die, die dann eintritt als Seelenfrieden, als Gefasstheit, Gelassenheit und so weiter. Und auch die Unruhe. Entsprechend. Ja. Es gibt eine Unruhe, die bloß Rastlosigkeit ist, Ziellosigkeit, Aufspringen, Überanstrengung. Und dann gibt es auch eine Unruhe, die gezielt ist, die nämlich uns hilft, in die Ruhe zu finden. Ja. Und vor diesem Hintergrund ist diese Versumpfungsmetaphorik zu sehen, dass wir die gute Unruhe, also das, was als Vorbereitung auf die Ruhe unvermeidlich ist, dass das natürlich zugelassen werden muss und dass man nicht den kurzen Weg meint, gehen zu können und einfach alle Tätigkeit einstellt, die Arme verschränkt und wartet, dass die Ruhe von selber kommt. So ist es nicht, ja, in keiner der großen antiken Ethiken, sondern immer ist der Gedanke der, du musst dich vorbereiten, du musst mitmachen wollen, du musst aktiv sein, du musst vor allen Dingen die Verführungen zurückweisen. Diese antiken Ethiken sind alle asketisch, das heißt, sie wollen uns warnen vor den Verführungen, die uns immer tiefer, wie zum Beispiel Luxus, das klassische Beispiel, wie zum Beispiel Luxus, der uns immer tiefer in die Unruhe hineinbringt, in eine Gier, immer dieses Mehr haben wollen. In der antiken Philosophie heißt das Pleonexie. Ja? Also das ist vieles von dem, was wir heute auch erleben, ist da schon bekannt. Und die Versumpfung ist ein Versuch, die schlechte Ruhe, die Trägheit zu diskreditieren.
Also es bringt mich diese Bemerkung auf nochmal die Frage zurück. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie seien für europäische Kultur einigermaßen kompetent und würden nicht darüber hinausgehen. Denn gerade heute, wenn wir Angebote zur Ruhe kriegen, dann kriegen wir nicht nur die alteuropäischen Angebote, sondern wir kriegen zum Beispiel auch sehr viele asiatische Angebote, andere Sorten von Ruhe und von Versenkung, von Meditation. Und es wäre natürlich interessant zu wissen, ob die Unruheerfahrung woanders oder wie sie anders ist. Ja, also das ist, da sind Sie aber klarerweise sozusagen eurozentrisch.
Da bin ich, ja, aber aus der Not heraus, weil ich jetzt nun nicht nur, weil ich jetzt vielleicht auf Dreisat mal um 23 Uhr eine Sendung über China gesehen habe, dann nun gleich also mit guten Ratschlägen, wie die Chinesen das nun machen sollen oder sowas aufwarte oder was wir da alles von denen lernen können, das erscheinen mir alles etwas naive Versuche zu sein und natürlich auch unprofessionell. Aber ich habe schon im Hintergrund die Sorge, die ich gelegentlich aber nur anklingen lasse, weil man das systematisch ausarbeiten müsste, dass vielen Kulturen, nicht-europäischen Kulturen, unsere Betriebsamkeit, unsere Rastlosigkeit und unser Änderungswille ein wenig, ja, geradezu unverständlich ist. Ja? Also ich wohne in Schleswig-Holstein. Ich habe dort noch niemals Sizilianer mit Fotoapparaten auf den Straßen herumziehen sehen und die Leute bei ihrer Arbeit begucken. Aber wenn man in Sizilien unterwegs ist, kann man ganz viele Deutsche sehen, die sich so verhalten. Und es ist schon interessant, ja, wie diese Verhaltensweisen nur auf dieser beschreibenden Ebene, wie unterschiedlich das ist, sozusagen selbst mitten in Europa. Und das kann man natürlich auch auf die Weltkulturen übertragen. Was wollen wir eigentlich in Übersee und so weiter? Ja, was hat die Leute im 14. und 15. Jahrhundert dazu getrieben, Europa zu verlassen? Haben sie es in Europa nicht ausgehalten? Ist das nicht schon ein erster Unruheimpuls? Ja, und so weiter. Und sozusagen, wenn man sich spielerisch in die Position derer versetzt, die dort besucht worden sind, werden sie auch mit großem Erstaunen festgestellt haben. Wir wären nie auf die Idee gekommen, in deren Land zu fahren und zu schauen, wie die dort ihr Leben leben. Ja? Und da ist so eine Asymmetrie in den Kulturen, die ich aber nur andeuten kann. Einige Ethnologen, auch Lévi-Strauss und so weiter, haben das schon beschrieben, aber eben nur angedeutet. Und ein systematischer Kulturvergleich, das kann, glaube ich, ein Einziger gar nicht leisten. Das müsste man als größeres Projekt anlegen. Also wie es sich im Einzelnen verhält mit dem Verhältnis von Ruhe und Unruhe in den verschiedenen Kulturen.
Niemand mehr? Alles so ruhig. Haben Sie denn, wir sind ja hier beim Thomasus Club, wir interessieren uns für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kreativ sind. Wir packen sie immer da, wo sie am besten zu packen sind. Wenn sie ein Buch geschrieben haben, dann können sie endlos reden. Herr Konersmann redet ja auch nicht zum ersten Mal über dieses Buch. Das kommt aber immer noch sehr gut an. Was ist das nächste Projekt oder wo geht es jetzt weiter? Wo sind Sie jetzt gerade unterwegs?
Sie werden lachen, immer noch bei der Unruhe. Ich habe ein ganzes Feld, eine ganze Schicht in diesem Buch ganz stark vernachlässigt. Und das sind die Orte, an denen die Unruhe uns von sich überzeugt. Ja, wir sind ja nicht in der Regel nicht Leser philosophischer Texte. Wir haben auch nicht Texte und Materialien unserer Kultur permanent zur Hand und lassen uns dann gleichsam überzeugen, dass wir jetzt ein Leben in Unruhe führen, sondern es sind Bereiche des Alltags, wie zum Beispiel die Mode oder so etwas, die so funktionieren, dass sie uns mit der Unruhe aussöhnen. Ja? Die Mode ist ja ist so ein klassischer Fall dafür. Mode kommt im 17. Jahrhundert auf und wird sofort kritisiert, übrigens von philosophischer Seite auch sehr stark, als ein Phänomen, das ablenkt von den Inhalten und eine Dynamik rein um ihrer selbst willen, die Erneuerung rein um ihrer selbst willen inszeniert und ablenkt von den Dingen, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen sollten, die eigentlich wichtig für uns sind. Ja? Und in all diesen Beschreibungen, schon im 17. Jahrhundert, haben sie eine Beschreibung der Unruhe. Ja? Und es ist schon interessant, wie die Mode es schafft, ohne uns ihr Gesetz, ihre Spielregeln erklären zu müssen. Und das ist ja nicht nur die Kleidermode, das ist ja auch die Mode im digitalen Bereich oder die Mode der Reiseziele oder was sie wollen, wie sie es schafft, im letzten Dorf die Menschen davon zu überzeugen und ihnen zu sagen, was sie jetzt tun müssen, um im Trend zu bleiben. Ja? Und von dieser Art der Kommunikation und der Überzeugung ist auch die Unruhe. Da werden nicht Argumente ausgetauscht, da wird nichts umständlich erwogen, da muss man sich auch nicht absprechen, sondern Es genügt, Bescheid zu wissen. Ja, das ist der Modus, in dem auch die Unruhe expandiert. Und man kann das an solchen Phänomenen wie der Mode sehr schön zeigen. Und ich werde also ein Wörterbuch der Unruhe, habe ich in Arbeit, wo ich an 30 Beispielen, die so sind wie die Mode, zeige, wie wir uns mit der Unruhe aussöhnen und immer schon hineingefunden haben in ihre Logik.
Ja? Ja, eine andere Frage. Wie weit meinen Sie denn, hat das Phänomen der Unruhe oder das Unruhigsein etwas damit zu tun, dass man sein gegenwärtiges Leben viel ernster nimmt als ein jenseitiges? Also wenn Sie jetzt von Augustinus ausgehen, war dessen Fokus ja sicherlich nicht das Leben, was wir jetzt führen, sondern das, was wir später führen. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, okay, dass der Modus der Unruhe hat auch was damit zu tun, gelebt zu haben, ist da ja auch noch so ein Shift drin. Unterstützt es Ihre These oder hätten Sie da eine andere Vermutung?
Nee, ich halte die These sehr für erwägenswert. Wenn wir eine radikale Diesseitigkeit unterstellen und auch die Endlichkeit, das heißt die Begrenztheit der Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist der nächste Gedanke natürlich, in diese Zeit möglichst viel hineinzupacken. Weil es eben nichts gibt, was uns tröstet, was danach kommt und so weiter. Wir haben keinerlei Ablenkung und Kompensation mehr zu erwarten für das, was uns jetzt alles entgeht. Und dadurch entsteht, glaube ich, Unruhe. Das würde ich schon sagen. Ja, also diese Beschreibung auch wieder aus der antiken Welt, wie ein glückliches Leben aussieht, leben im Grunde von dieser Vorstellung, dass es eine Wirklichkeit gibt, die jedenfalls größer ist als wir selber und dass wir uns dieser Wirklichkeit anvertrauen dürfen. Und genau diese Argumentation ist nicht mehr möglich unter den Voraussetzungen, die Sie schildern. Und so entsteht ein unglaublicher Verdichtungsdruck. Und da hat, glaube ich, tatsächlich was mit Unruhe zu tun.
Gut, vielen Dank. Wir beenden den offiziellen Teil des Thomasius-Clubs. Der inoffizielle geht sofort anschließend los. Die Bar ist noch geöffnet. Sie können gerne noch hier bleiben. Bevor wir Herrn Konersmann danken, will ich noch darauf hinweisen, dass der Thomasius-Club jetzt 2 Monate Pause macht und am 19. Oktober wir dann hier Klaus-Dieter Eichler mit seinem großen Buchprojekt über die Freundschaft begrüßen dürfen. Ja? Aber jetzt für heute danken wir erstmal sehr herzlich Ralf Konersmann, dass er hergekommen ist.
Danke.